Predigttext lesen aus dem Hebräerbrief. Es gibt ja so Predigttexte, da sagt man sich, eieiei, was hat das mit uns zu tun? Und wahrscheinlich wird es euch genauso gehen wie mir. Es geht um den hohen Priester, was er alles so zu tun hat. Wer von uns hat schon jemals einen hohen Priester gesehen? Wahrscheinlich keiner, ich auch nicht, höchstens in Zeichnungen, wie die ausgesehen haben, mit ihrem Ephod hier vorne und den ganzen und so weiter und so weiter. Aber so ein Bibeltext steht in der Bibel und nur die Bibeltexte zu lesen, die einem leicht eingehen, das ist gut und das kann man tun, aber dann liest man eben nicht alles. Und so ein Predigttext gehört eben auch dazu. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam, heißt es in Hebräer 4, die Verse 12 bis 16. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. Nichts in der ganzen Schöpfung ist vor ihm verborgen. Alles ist nackt und bloß vor den Augen Gottes, dem wir für alles Rechenschaft ablegen müssen. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der durch den Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Dieser hohe Priester versteht unsere Schwächen, weil ihm dieselben Versuchungen begegnet sind wie uns. Doch er wurde nicht schuldig. Lasst uns deshalb zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie glauben. Also das Wort Gottes als OP-Messer, schärfer als alles, was an Messern oder Schwertern so auf dieser Erde ist. Jesus als hohe Priester. Das sind Themen, die uns wenig geläufig sind. Wort Gottes als Operationsmesser, was hindurchdringt und Dinge in unserer Seele trennt oder Dinge unserer Seele trennt von denen des Geistes, geistlichen Dingen. Das gehört nicht zu unserer Realität, zu unserem Leben. Es ist der Hebräerbrief, das ist an Hebräer geschrieben, das heißt an hebräisch geprägte Menschen. Für die waren das durchaus wichtige Themen. Die Frage nach dem hohen Priester, die Frage nach dem, wie kann ich bei Gott sein, wie kann ich vor ihm bestehen. Vor allen Dingen, nachdem Jerusalem und der Tempel von den Römern zerstört waren, war das schon eine Frage. Die Priester hatten die Aufgabe, Versöhnung zwischen dem Volk Gottes und Gott herzustellen. Gemeinschaft wiederherzustellen. Das war ihre Aufgabe. Dafür gab es Opfer, fest vorgeschrieben. Sie sollten Gemeinschaft mit Gott und vor ihm ermöglichen. Gott ist ein heiliger Gott, ein verzehrendes Feuer. Israel hat das erlebt. Als auserwähltes Volk haben sie genau das erlebt. Gott wohnte inmitten seines Volkes in der Stadt Davids. Israel erschien als Volk Gottes regelmäßig vor dem Angesicht Gottes, auf der einen Seite vor der Stiftshütte und auf der anderen Seite vor dem Tempel und im Tempel. Und damit sie eben die Herrlichkeit Gottes aushalten könnten, gab es diese Opfer und die Regeln vor dem Tempel. Der Priester musste streng sein. Er musste die Opfer begutachten. Er musste deutlich sagen, dieses Opfer zählt nicht, dieses Opfer, das kann sein. Das heißt, wenn hier im Predigttext steht, dass wir einen barmherzigen hohen Priester haben, ist das aus diesem Erleben heraus, ich komme mit meinem Opfer zu dem Priester und möglicherweise sagt er, nein, so geht's nicht. Für uns fremd. Der Hohepriester hatte zudem die Aufgabe, einmal im Jahr in das Allerheiligste zu gehen, zum Versöhnungsfest, das Versöhnungsopfer darzubringen. Er musste sich ganz besonders reinigen und heiligen. Das war seine Aufgabe für ihn. Aber das, wozu die Priester da waren, das, wozu dieser Teil der Opfergesetzgebung da war, ist, Gemeinschaft mit Gott zu ermöglichen, am Leben zu halten. die Gemeinschaft mit Gott zu ermöglichen, dass Gott regelmäßig am Tempel erreichbar war, dass man mit ihm reden konnte, dass man ihn erleben konnte. Selbst das Neue Testament berichtet von solchen Situationen. Zacharias etwa, der die Heiligkeit, die Gegenwart Gottes im Tempel erlebte, und dann ja wurde sein Sohn verheißen und geboren, Johannes der Täufer. Das war Realität für Israel. Dort kann man mit Gott reden. Wir dürfen in die Gegenwart Gottes treten. Volk Gottes, das Volk, was mit Gott Gemeinschaft hat. Das Volk, was mit Gott Gemeinschaft hat, was seinen Stammplatz vor dem Angesicht Gottes hatte. Also es ging nicht um die Frage, komme ich in den Himmel und dann ist gut. Es ging nicht um die Frage, einmal Bekehrung, einmal Taufe und dann soll mich Gott in Ruhe lassen. Sondern es ging darum, dass man regelmäßig, gleichmäßig seinen Stammplatz vor Gott hat. Und damit meine ich jetzt nicht nur irgendeine Kirchenbank oder irgendeinen Stuhl im Gottesdienstraum, sondern das heißt, dass ich meinen Stammplatz, meinen Sitz vor Gott, meinen Stand vor Gott habe. Dass ich zu ihm gehöre, dass ich vor sein Angesicht treten darf. Es ging um das Alltägliche, um das tägliche Leben im Angesicht Gottes. Und das war der Wunsch Gottes, dass du kommst, dass das Volk Gottes erscheint und das Volk Gottes vor dem heiligen Angesicht Gottes bestehen kann. Wir haben Bericht im Alten Testament davon, dass Menschen nicht geheiligt in die Gegenwart Gottes traten, und einige davon sind tot umgefallen. Selbst im Neuen Testament haben wir noch so einige Geschichten. Das war Realität für Israel. Wenn ich in das Angesicht, vor das Angesicht Gottes komme, kann ich so vor ihm bestehen. Etwas völlig anderes, als den Stuhl im Gottesdienstraum warm zu halten. Kann ich so, wie ich bin, vor Gott bestehen? Da waren zwei Leute, die haben ein Grundstück verkauft und haben groß herausposaunt, alles schenken wir der Gemeinde als Spende, hatten aber ein wenig für sich zurückbehalten. Wie oft kommt im Reich Gottes das vor oder in der Geschäftswelt oder was auch immer? Wie viele Leute müssten tot umfallen, weil sie sowas auch machen? Zwei Leute inmitten des Gottesdienstes fallen tot um, weil sie in dieser Herzenshaltung, mit dieser Lüge vor Gott erscheinen. Herr, kann ich so, wie ich bin, vor dir erscheinen? Habe ich so meinen Stammplatz bei dir, vor dir? Gott will Gemeinschaft haben, das ist das Ziel. Gott will Gemeinschaft leben mit seinem Volk, für sein Volk sorgen, bei seinem Volk sein, inmitten seines Volkes wohnen. Das ist sein Bestreben. Er will kein ferner Gott sein, weil er kein ferner Gott ist. Gott selber wird im Alten Testament ansatzweise im Neuen Testament als Gemeinschaft beschrieben, Dreieinigkeit. Gott besteht aus drei, ein Gott aus drei Teilen, kaum zu verstehen für uns, aber Gott ist Gemeinschaft und er möchte uns mit hineinnehmen in seine Gemeinschaft, in die Gegenwart Gottes. Kann ich so vor dir leben? Israel hatte Gott erlebt als strengen Gott. Hast du dir jemals diese Frage gestellt, kannst du so, kann ich so vor Gott bestehen? Kann man vor dieser Frage ausweichen, wenn man die Gegenwart Gottes einmal erlebt hat, wenn man gespürt hat, dass in einer Versammlung eine ganz dichte geistliche Atmosphäre ist und Gott anfängt zu reden, Dinge zu verändern, man dann spürt, Mann, da ist doch bei dir auch etwas, was verändert werden muss. Kann ich so Gott vor dir erscheinen? Hörst du mein Gebet, wenn ich so komme? Hast du dich jemals dieser Frage ausgesetzt? Sicherlich, das Alte Testament, Israel hat das erlebt, dass sie selbst als auserwähltes Volk dann aus dem heiligen Land herausgeschmissen wurden. Selbst das auserwählte Volk Gottes musste diesen strengen Gott erleben. Und als sie dann die Gelegenheit hatten, wieder zurückzukehren, sind dann die Heiligen wieder zurückgekommen. Die Leute, die nach Geld und all diesen Sachen gestrebt haben und gestrebt, Karriere gemacht haben, die sind in Persien, die sind in Babylonien geblieben, haben dort ihre Karriere zu Ende gemacht oder weiter fortgesetzt. Es sind die Leute, die heilig sein wollten, wieder zurück ins heilige Land gegangen. Jetzt hat uns Gott noch einmal eine Chance gegeben, ganz heilig zu sein, Herr. Wie muss ich das dann leben? Wie muss ich das leben, wenn ich in dein heiliges Land, in deine heilige Stadt, vor deinen heiligen Tempel komme und trete? Wie muss ich leben? Wie muss das dann sein? Heute würden wir sagen, die Formen, die Israel damals, also die Pharisäer zur Zeit Jesu, die Essener noch ein paar Jahrhunderte vorher oder die orthodoxen Juden heute, ein paar bizarre Formen und Verhaltensmuster entwickelt haben, wo wir sagen, so kann es doch nicht sein. Aber diese Frage ist doch völlig berechtigt. Kann ich so vor Gott erscheinen? Und aus diesem Erleben heraus ist dieser Predigttext herausgenommen. Das Wort Gottes ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Herr, wer bin ich vor dir? Was ist da alles in mir, wo du sagst, so geht's nicht? Mach mir das deutlich, Herr. Schäle das heraus wie ein OP-Messer. Was gehört zu dir und was nicht? Was muss in mir sich verändern? Was musst du verändern? Was muss in deiner Gegenwart sich bei mir verändern, damit du dich freust? Eine ganz tiefe Frage. Wenn es in Israel Menschen gibt, die sich mehrere Mäntel übereinander ziehen, damit sie nicht mit dieser unheiligen Welt in Berührung kommen, macht das diesen tiefen Wunsch aus. Ich möchte ganz heilig sein. Ob das dieser richtige Weg ist, sei mal dahingestellt. In Israel 5, 6, 7 Mäntel sogar, wir haben eine Dokumentation mal gesehen von einer Frau, die das gemacht hat, sich nicht mehr mit der unheiligen Welt in Berührung setzen, das ist ein bizarrer Weg. Im heißen Israel mehrere Mäntel, schwarze Mäntel übereinander zu ziehen, was soll das? Aber dieser Wunsch, Herr, ich möchte heilig werden, in deiner Gegenwart verändert werden. Wie oft hast du dich das gefragt oder wie tief ist dieser Wunsch bei dir? Gott soll doch froh sein, dass ich überhaupt komme. Er soll nicht rummeckern. Ich bin ja da, was will er denn? Was heißt das für dich, zum Volk Gottes dazuzugehören? Nun, sicherlich ein Stückchen Vereinsmitgliedschaft, nachher müssen wir abstimmen. Mehr als 50 müssen wir sein, sonst müssen wir es wiederholen. Klar, Gemeinde Gottes, Reich Gottes, Volk Gottes ist auch irgendwas zwischen Vereinsmitgliedschaft und Abstimmen, Stimmrecht. Vielleicht auch etwas wie Freizeitgestaltung. Ich bin hier. Was soll ich schon sonntagmorgens anders machen? Ich würde mir wahrscheinlich irgendeinen komischen Film angucken oder aus dem Internet irgendwas Merkwürdiges runterladen. Was ist Reich Gottes für dich? Was ist Volk Gottes für dich? Freizeitgestaltung? Am Sonntagmorgen habe ich sowieso nichts anderes vor. Was ist Volk Gottes? Ist es vielleicht Hilfe in Notlagen, wenn ich irgendwie vom Stuhl rutsche und mir irgendwas gebrochen habe oder hoffentlich auch nicht? Andere packen zu, andere helfen. Ist Reich Gottes etwas für die Notlage, damit ich Leute habe, die mir gegebenenfalls beim Umzug helfen? Was ist Volk Gottes für dich? Oder dass ich beerdigt werde, oder dass ich im weißen Kleid in der Kirche heiraten darf, oder, warum bist du Volk Gottes? Für Gott heißt es, dass du etwas seist zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Auf dass wir etwas seien, schreibt Paulus, zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Also nicht, damit ich in den Himmel komme und dann ist gut, sondern dass ich zu seiner Ehre lebe. Herr, kann ich so, wie ich bin, zu deiner Ehre leben? Oder bin ich eine Irrleuchte, ein Irrlicht? Mal so, mal hell, mal dunkel, mal grün, mal gelb. Kann ich so vor dir, Herr, erscheinen? Aus diesem Wunsch ist das geschrieben, dieser Hebräerbrief. Einem Israeli oder einem Juden ins Herz hinein oder aus einem Herzen herausgesprochen, Herr, du musst da etwas aus mir herausnehmen. Ich spüre, da ist etwas. Geht dir das vielleicht auch so? Wenn du betest, dass da keine Stille entsteht, dass da so viel in dir drin redet, dass da keine Ruhe ist, kein Frieden. Und wenn Gebet auch in der Gemeinde entsteht, hoffentlich sind sie bald fertig, lass er nicht so lange reden. Muss er immer bei Adam und Eva im Gebet anfangen und dann bei Jesus und den Apokalypse aufhören? Was redet da in dir in der Stille? Oder immer wenn Stille ist, dass dann Gedanken des Neids in dir hochkommen. Aus einem tiefen, aus einer Prägung, dass du immer zu kurz gekommen bist. Dass das Leben dir immer zu wenig gegeben hat. Und wenn du dir Leute anschaust, da entsteht immer dieser Neid. Herr, kann ich so vor dir erscheinen? Warum geht es dem so gut und mir nicht so gut? Ein weiterer Predigttext als Ergänzung, Psalm 139. Herr, du durchschaust mich. Du kennst mich durch und durch, ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Aus der Ferne erkennst du, was ich denke, ob ich gehe oder liege, du siehst mich. Mein ganzes Leben ist dir vertraut. Schon bevor ich anfange zu reden, weißt du, Herr, was ich sagen will. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Dass du mich so genau kennst, übersteigt meinen Verstand. Es ist mir zu hoch, ich kann es nicht begreifen. Du hast mich mit meinem Innersten geschaffen, im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet, Herr. Ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Durchforsche mich, Gott, und sieh mir ins Herz, prüfe meine Gedanken und Gefühle, siehe, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden, und wenn ja, hol mich zurück auf den Weg, den du für uns für immer gewiesen hast. Es ist ein Gebet voller Vertrauen, der Wunsch, in der Nähe Gottes den Stammplatz einnehmen zu dürfen. Herr, darf ich so, wie ich bin, kommen? Und jedes Mal, wenn Stille entsteht, entsteht diese Aggression, dieser Ärger. Wenn ich dich schon sehe, wir hatten das mal in einem Gottesdienst, dass das jemand wörtlich gesagt hat, wenn ich dich schon sehe, könnte ich dir in die Fresse hauen. Was entsteht bei Stille in deinem Herzen? Und dann ist dieser Wunsch, Herr, du müsstest ein scharfes OP-Messer haben, das müsste doch raus, das gehört doch nicht zu dir. Das macht mich doch unmöglich vor dir, vor deinem Angesicht. So möchte ich nicht sein. Oder die Verbitterung. Immer ist diese Verbitterung da, der Ärger. Das Anklagen der anderen, weil vielleicht deine Eltern immer so mit dir umgegangen sind. Die Beleidigung, guck dich doch an, so wie du aussiehst. Wie oft sind Frauen davon geprägt, von dem, was Vater oder Mutter, guck dich doch an, so hübsch bist du doch gar nicht, du wirst nie einen Mann finden. Wie oft begegnet mir das in der Seelsorge, wie tief solche Programmierungen in der Seele eines Menschen sind, schau dich doch mal an, dir wird sowieso nichts, gib her. Und immer wenn Stille ist, dann entstehen solche Worte, entstehen solche Gedanken in dir. Und Gebet ist für dich peinlich, ist abstoßend. Man möchte sich dem gar nicht aussetzen, dass wieder in einem sowas hochkommt. Das will ich nicht. Und aus diesem Wunsch ist diese, aus der Psalm 139, erforsche mich, Herr, bin ich auf dem richtigen Weg oder bilde ich mir das nur ein? Nimm das und schneide das raus, wie ein Chirurg, der Dinge, die falsch, die gewuchert sind, die falsch in die kaputt sind, die Schmerzen bringen, die vielleicht faulig sind, herauszuschneiden, dass Seelisches, Herr, von Geistlichem getrennt wird, Das wünsche ich mir, dass ich rein werde, heilig vor dir. Hast du dir diese Frage schon mal gestellt oder ist dieser Wunsch gar nicht in dir? Und wenn das Wort Gottes sagt, die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen und du entdeckst in deinem Herzen ganz andere Dinge, immer dieser Hochmut oder immer das Bestreben, Recht zu haben. Das, was die da vorne im Gottesdienst schon wieder machen, was machen die da eigentlich? Sich vor Gott fragen, Herr, wer bin ich vor deinem Angesicht? Kann ich so zu dir kommen? Da geht es nicht mehr um die Frage, komme ich in den Himmel, ja oder nein, sondern da geht es darum, bin ich in der Lage, Frucht zu bringen, so wie ich bin? Bin ich jemand, der geistlich Vater und Mutter werden kann für andere oder ekeln sich die Leute, wenn sie nur 5 Minuten mit mir reden, weil ich immer irgendwas finde, was ich über andere herziehen kann? Herr, schneid das in mir raus. Das will ich nicht. Das gehört nicht zu dir. Das kommt von irgendwo anders her. Aber es ist so tief in mir drin. Nur du alleine kannst in deiner Gegenwart das verändern. Eine Predigt kann das nicht leisten. Das kann eine Predigt vielleicht aufzeigen. Aber wenn ich das im Gebet vor Gott ausbreite, Herr, nimm mir das. Das ist die Chance eines Gebetsteams, dass du das vor Gott aussprichst und dich jemand anders segnet. Dass die Kraft Gottes in dich hineinkommt, dass das Wort Gottes in dich hineinkommt. Und wenn deine Eltern immer gesagt haben, aus dir wird sowieso nichts, dann kannst du vielleicht Römer 10, 9 und 10 dir immer wieder vorlesen, wenn du mit deinem Munde bekennst und von ganzem Herzen glaubst, dann bist du gerettet. Auch wenn dein Vater dich immer wieder beleidigt hat, dich immer wieder runtergedrückt hat. Gott geht anders mit dir um. Aber das muss umgeprägt werden. Da muss das eine heraus und das andere hinein. Eine Predigt kann das darstellen, kann das offenbaren, zeigen. Aber geschehen muss es an anderer Stelle, in der Seelsorge, im Gebet. In der Nähe Gottes. Gebet ist nicht nur, Herr, ich möchte haben, so wie Oma zu Weihnachten kommt. Oma, hast du mir was mitgebracht? Was gibt mir Gott? Oder dass gefragt wird, was muss ich tun? Wir sollen in der Gegenwart Gottes nichts tun, wir sollen sein. Wir sollen sein Volk sein, etwas sein zum Lobe seiner Herrlichkeit. Vielleicht musst du nicht die Welt umgraben oder den nächsten 5 Bäume ausreißen oder was auch immer. Vielleicht darfst du einfach nur sein. In einer Leistungsgesellschaft ist das ganz wichtig, nicht nur etwas tun zu müssen, Dinge bewegen zu müssen, immer nur effektiv zu sein, sondern zu sein in der Gegenwart Gottes, dass Gott dich anleuchten, anstrahlen kann, verändern kann. Mose hatte ein helles Angesicht, ein strahlendes Angesicht. Und er hat es nicht mal gemerkt, weil er ganz offensichtlich, ganz so geworden ist. Es gibt diese Ängste vor Gott. Ich weiß nicht, wie deine Eltern oder wer auch immer dich geprägt hat, dass die Nähe Gottes abstoßend, gefährlich ist. Eigentlich, wenn du dem Heiland begegnest, wirst du heil. Das ist biblisch. Wenn du dem Heiland begegnest, begegnet dir das Heil, was er geschaffen hat. Er ist selber in den Tod gegangen, damit du, damit ich das Heil habe. Lieferst du dein Leben in die Nähe Gottes aus? Herr, mach mich heil. Ich spüre, da ist etwas unheil, etwas krank in mir. Immer nur dieser Neid. Herr, ich will nicht neidisch sein. Du hast mich reich beschenkt. Wenn du einen deutschen Pass hast, bist du reich beschenkt. Lehre mich, Herr, dass ich das sehe, was du mir gegeben hast, geschenkt hast, dass mein Herz heil wird, dankbar wird in deiner Nähe. Du hast mich mit meinem Innersten geschaffen. Ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar gemacht hast. In der Nähe Gottes entsteht so ein Gebet. In der Nähe Gottes entsteht so ein Gebet. Da ist keine Angst zu spüren, dass Gott mich kennt, dass ich offen und bloß vor ihm liege, sondern die Dankbarkeit, dass Gott alles anrühren kann und es wird heil. Das wünsche ich dir, das wünsche ich mir, dass das geschieht. Lasst uns in die Nähe Gottes treten, lasst uns mutig sein. So ein wenig haben wir am Freitagabend in dem Gebet der Allianz für die Mühlheimer Bibeltage erlebt. Wir haben einander gesegnet. Da ist etwas geschehen, da ist etwas verändert worden im Leben von einigen Leuten. Wenn Gott redet und handelt, bist du zu finden, da wo sich das Reich Gottes, das Volk Gottes versammelt. Reich Gottes ist mehr als nur Vereinsmitgliedschaft. Auch wenn wir nachher froh und dankbar sind, wenn wir mehr als 50 Leute werden. Weil sonst können wir nicht abstimmen und den Haushalt abstimmen. Das geht nicht. Lasst uns miteinander beten. Wer betet mit uns?